Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Oh, das geht schon den ganzen Tag so. 10 Minuten trocken, dann Regen. Aber so richtig volle Möhre, ja? Dann wieder 10 Minuten trocken, dann kommt wieder die nächste Regenrutsche. Und das Ganze so in der Dauerschleife. Es ist nicht schön. Verena, wir haben beide heute zum Fenster rausgeguckt und haben so gedacht, muss das sein?
Ja, wobei, man muss ja dann immer an die Pflänzchen und so denken, aber Das kann ja sich vielleicht mal auf so einen Moment am Tag konzentrieren.
Ja, nicht und dann den ganzen Tag. Wir sind dagegen.
Verena von morgens zur Stunde abends.
Verena von Keitz und ich heute bei mir im Studio. Und dann, wenn wir uns noch mal 2-3 Wochen zurückerinnern, die krassen Unwetter mit Starkregen und Städte wie Berlin oder Köln sind teilweise richtig abgesoffen. Sind die Städte überhaupt auf so Wetterextreme vorbereitet? Weil im Endeffekt, wohin soll das Wasser fließen, wenn die ganzen Innenstädte zu betoniert sind? Fragen über Fragen über Fragen. Und Antworten darauf gibt's gleich hier bei uns in der Redaktionskonferenz. Also, wir wünschen einen schönen guten Abend, Verena und ich. Mein Name ist Sonja Meschkat.
Deutschlandfunk Nova.
Vielleicht sieht der Sommer ja bald öfter so aus wie im Moment. Also ihr erinnert euch vor ein paar Wochen, ne, da konnte man mitunter mit einem Surfbrett durch die Straßen von Berlin paddeln. Vielleicht können wir ja irgendwann auch mit einem Schlauchboot zur Arbeit rudern oder mal eine Runde durch einen U-Bahn-Schacht schwimmen. Extremes Wetter, Starkregen mit Hagel, Unwetter, Orkanböen und dazwischen so ein paar richtig heiße Tage. Im Moment, wenn man mal rausguckt, ist eher Dauerregen angesagt und ein Ende auch noch nicht richtig in Sicht. Klimaexperten glauben, das könnte ein Vorgeschmack sein auf das, was uns eben der Klimawandel noch so bescheren wird in den nächsten Jahren. Und wir haben uns gefragt, bis wann fällt das denn eigentlich noch so in die Kategorie, naja, gehört halt eben auch mal dazu und ab wann sagen die Fachleute, jetzt ist es aber auf jeden Fall ein bisschen auffällig. Ich frage mal nach bei Verena Leindecker von wetteronline.de. Verena, also Starkregen haben ja in den vergangenen Wochen so einige Regionen abbekommen in Deutschland. Wird das mehr werden in Zukunft?
Ja, hallo. Also einige Klimamodelle deuten das tatsächlich an, dass es in Zukunft mehr geben wird. Allerdings muss man sagen, anhand der Datenlage der letzten 50 Jahre ist es nicht eindeutig, dass es mehr Starkregen jetzt gegeben hat im Sommer. Allerdings ist es natürlich auch schwierig, weil Starkregen trifft ja immer nur einen bestimmten Ort und das wird von der Wetterstation nicht registriert. Und da ist es halt schwierig, eine vernünftige Statistik ableiten zu können. Von der Physik her ist es aber eigentlich durchaus logisch, dass es einfach mehr Starkregen gibt in Zukunft.
Was heißt Starkregen? Also was ist da so die Größenordnung? Ab wann spricht man davon?
Also wir Meteorologen sprechen von Starkregen, wenn es mehr als 25 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde schüttet. Und das ist schon ziemlich ordentlich.
Das ist ziemlich viel, das würde ich auch sagen. Sind das denn jetzt schon wirklich die ersten Folgen des Klimawandels, diese Wetterextreme? Kann man das daraus ableiten?
Ja, das ist halt wirklich schwierig zu sagen. Wie gesagt, die Datengrundlage gibt es nicht her. Einige Klimamodelle deuten darauf hin, andere wiederum nicht. Was aber durchaus messbar ist, das ist, dass sich die Luft in der Vergangenheit erwärmt hat. Und zwar seit 1981 um mehr als 1 Grad. Und eine physikalische Grundlage ist, dass wärmere Luft mehr Wasserdampf aufnehmen kann. Und wenn die Luft nun mal mehr Wasserdampf hat, ist es ja eigentlich recht logisch, dass das Potenzial für Starkniederschläge natürlich dann auch höher ist. Natürlich muss der Niederschlag dann auch irgendwie zu uns vom Boden kommen. Das heißt, man braucht auch entsprechende Wetterlage, die dann an einem Ort auch wirklich diesen ganzen Wasserdampf abregnen lassen.
Jetzt ist in den letzten Wochen es ja so gewesen, dass vor allen Dingen Berlin und Köln, da konnte man es gut sehen, das hat doch dann ziemlich gelitten unter diesem Starkregen, diese beiden Städte. Teilweise konnte das Wasser da ja gar nicht abfließen. Wie gut sind denn Städte überhaupt vorbereitet auf solche Wetterextreme?
Ja, also anscheinend nicht so gut, weil sonst hätte es ja nicht so viele Überflutungen gegeben wie in der Vergangenheit. Allerdings muss man auch sagen, dass sowohl Köln als auch Berlin ziemlich großes Pech hatten. In Berlin war es zum Beispiel so, dass sich die Schauer und Gewitter immer wieder über Berlin neu gebildet haben und dementsprechend ganz viel Regen runtergegangen ist. Das sind natürlich Einzelfälle und Extremwetterereignisse. wo es für die Städte natürlich sehr schwierig ist, sich darauf einzustellen.
Aber wie könnten Sie das machen? Also wo liegt das Problem? Liegt es einfach daran, dass eben die Innenstädte so sehr zubetoniert sind auch? Also dass es keine Flächen gibt im Endeffekt, wo das Wasser so richtig absickern kann?
Ja, das hast du schon genau richtig gesagt. Also man braucht Flächen, die bei Starkregen das Wasser kurzfristig aufnehmen können. Es ist einfach zu viel versiegelt. Abhilfe könnten zum Beispiel begrünte Dächer, also einfach mehr Versickerungsflächen. Es gibt auch Überlegungen, dass man bestimmte öffentliche Plätze, zum Beispiel Spielplätze oder auch Schulhöfe, kurzfristig sozusagen überfluten kann, dass das Regenwasser ein bisschen zurückgehalten wird. Also es gibt viele Überlegungen, aber momentan ist davon noch nicht allzu viel umgesetzt.
Verena, vielen Dank an dich für diese Infos zum Wetter und ob die Städte irgendwie darauf vorbereitet sind, wenn diese Unwetter und Wetterkapriolen sich vielleicht in der nächsten Zeit noch häufen werden.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Sprechen wir mal über Ivanka Trump. Wie ihr wisst, die First Daughter in den Vereinigten Staaten. Und sie hat ein ähnlich beliebtes Hobby wie ihr Vater, Donald Trump. Beide twittern sehr gerne. Und im Moment ist ein Tweet von Ivanka Trump in der Diskussion, der schon 4 Jahre alt ist. Warum der jetzt gerade wieder so aufplöppt? Verena von Kaltz, unsere Reporterin, hat sich das nochmal angesehen. Verena, was hat Ivanka Trump denn da geschrieben?
Also Ivanka hat ein vermeintliches Zitat von Albert Einstein getwittert, nämlich "If the facts don't fit the theory, change the facts." Albert Einstein, so hat sie es geschrieben, damals vor 4 Jahren. Also wenn die Fakten nicht zur Theorie passen, dann ändere die Fakten. Mhm. Diesen Tweet, den hat jemand am Wochenende wieder hochgebracht und damit dann eine wilde Diskussion angeregt, ob Albert Einstein das wirklich gesagt hat. Die einen sagen, nein, hat er nicht. Die anderen sagen, doch, hat er, aber er meinte es als Scherz. Das ging dann hin und her und gestern hat dann nun der offizielle Albert Einstein Lizenzinhaber sich zu Wort gemeldet und getwittert, wir können bestätigen, dass Albert Einstein diesen Satz nicht gesagt hat, und sie verweisen dann noch schön auf ein Buch mit echten Albert Einstein Zitaten.
Okay, und der Spott für Ivanka ist jetzt besonders groß?
Ja, also viele sehen das jetzt auch gleich als eigentliche Geburtsstunde der alternativen Fakten, die ja von der Trump-Beraterin Kellyanne Conway populär gemacht wurden damals. Aber man muss fairerweise dazu sagen, Ivanka Trump hat sich dieses angebliche Zitat jetzt nicht selbst ausgedacht. Das war aber tatsächlich schon länger im Netz herum als angebliches Einstein-Zitat. Davon gibt es auch eine Menge. Also Albert Einstein wird ganz schön viel zugeschrieben, was er gesagt haben soll. Aber wie gesagt, vieles von dem, was er gesagt haben soll, ist gar nicht belegt.
Also Fakten der Fakten der Fakten checken gilt auch für Ivanka Trump im Zweifelsfall. Ein 4 Jahre alter Tweet von ihr sorgt gerade für ein bisschen Spott auf Twitter, weil sie ein Fake-Zitat von Albert Einstein weiterverbreitet hat.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wer für den sogenannten IS kämpfen will, der muss irgendwann auch mal dahin, wo der Krieg ist. So wollen das die selbsternannten Gotteskrieger. Mosul ist ja die zentrale Stadt für den IS gewesen. 3 Jahre lang ist Mosul kontrolliert worden von der Terrormiliz. Und vor einer Woche hat dann der irakische Ministerpräsident al-Abadi erklärt, dass der IS in Mosul besiegt worden ist. Der irakische Journalist Amir Mousavi war bis vor ein paar Tagen in Mosul. Er hat dort mit Linda W. gesprochen. Das ist die junge Frau aus Deutschland, die sich dem IS angeschlossen hat und festgenommen worden ist. Die Eindrücke von ihr hat uns Amir ja gestern schon geschildert. Und uns hat natürlich auch interessiert, wie ist es denn aktuell in Mosul? Wie kann man sich das da vorstellen? Und Amir schildert uns jetzt einfach mal, was sein erster Eindruck gewesen ist von Mosul.
In Osten Teile der Stadt herrscht normales Leben. Menschen sind zurückgekehrt in ihren Häuser. Geschäfte haben sich wieder geöffnet. Grundversorgung, Wasser, Elektrizität sind da. Es ist alles, sagen wir so, fängt an, jetzt wieder in die Normalität zurückzukehren. Wenn wir über den Westmosul sprechen, die Stadt ist einfach eine Geisterstadt. Es ist überall Zerstörung durch den Kämpfer in Altstadt. Es fehlt Wasserversorgung, sowieso die Elektrizität. Bis vor einer Woche gab es weitere Verstecklöcher der IS, wo es weiter Schüsse gehört haben. Aber der Stadt jetzt ist komplett unter die Kontrolle der irakischen Armee. Und ich glaube, das wird einige Zeit dauern, bis die Menschen versuchen, jetzt zurückzukehren in ihren Häuser, wenn das Grundversorgung und der Sicherheit gewährleistet.
Ist denn der Islamische Staat, der sogenannte, jetzt immer noch vereinzelt aufzufinden in Mosul oder ist der jetzt ganz raus?
Also in Mosul selber ist besiegt worden. Also der existiert de facto IS nicht mehr. Aber wenn wir 50 Kilometer westlich von Mosul sprechen, es gibt eine Stadt, die heißt Tal Afar. Und das ist der letzte große Stadt, der IS kontrolliert. Und der irakischen Armee plant die nächste Operation in dieser Stadt, wo es vermutet auch viele ausländische Kämpfer aus allen Herren der Länder dort verschanzt haben. Ich glaube, Schlacht um Tal Afar wird so ähnliches wie West-Mosul aussehen, weil dort auch Kämpfer aus verschiedenen Ländern dort stationiert sind.
Wie gehen denn jetzt eigentlich die irakischen Sicherheitskräfte oder eben die Streitkräfte um eigentlich mit den Zivilisten? Also erfahren die eine gewisse Unterstützung? Ist man unterm Strich jetzt eigentlich erstmal froh darüber, dass dieser Krieg um diese Stadt jetzt im Groben erstmal vorbei ist?
Also da gab es einige Erfahrungen, die ich selber erlebt habe während der Schlacht um Mosul, dass die Zivilisten werden eingeleitet in einer bestimmten Korridor mit Lautsprechern, mit einem farbigen Zeichen, dass sie an diesem sicheren Korridor rauskommen von Schlachtfeld. Es hat sich sehr, sehr gelungen. Viele Menschen könnten gerettet werden. In dem Moment, wenn der irakischen Armee zuschlägt bei den IS-Kämpfern und versucht, den Hand von den Kämpfer an den Zivilisten lockert werden, dann bekommen die Menschen dort Möglichkeiten zu fliehen. Leider gab es aber Fälle, wo Menschen, Zivilisten, die unter IS-Kontrolle waren, geglaubt haben, dass sie jetzt rausgehen können, aber wurden sie leider Gottes mit einer Scharfschütze des IS kaltblütig auf der Straße geschossen, auch Frauen und Kinder leider.
Der irakische Journalist Amir Mousavi mit aktuellen Eindrücken aus Mosul. Und Deutschland will auch helfen, diese Stadt wieder aufzubauen, wahrscheinlich mit 100 Millionen Euro, die dann für humanitäre Hilfe eingesetzt werden.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Und das ist ein Tweet, finde ich, der sagt mehr als die buchstäblichen 1000 Worte. Er kommt von Stefan Leifert, das ist der Korrespondent beim ZDF, der ist in Brüssel und der hat heute getwittert: EU-Türkei-Treffen in Brüssel beendet, wichtigste Nachricht, es hat stattgefunden. Und allein darüber muss man offenbar im Moment schon froh sein, dass es stattgefunden hat und nicht abgebrochen worden ist zwischendurch. Heute haben türkische Diplomaten mit Vertretern der EU darüber gesprochen. Wie machen wir denn eigentlich in Zukunft zusammen weiter? Und machen wir zusammen weiter? Die Ergebnisse aus diesem EU-Türkei-Gipfel hat unser Korrespondent in Brüssel für uns, Thomas Otto. Thomas, ein zentrales Thema war ja die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Also der Handel zwischen der Türkei und Deutschland. Was ist denn dabei rausgekommen? Also wird diese Zusammenarbeit intensiver oder wird sie zurückgefahren oder irgendwas dazwischen?
Naja, beide Seiten haben natürlich ein Interesse eigentlich daran, diese Zusammenarbeit intensiver zu gestalten. Da gibt es ja diese Zollunion, die möglicherweise erweitert werden soll, wo dann landwirtschaftliche Produkte, Dienstleistungen und so weiter da auch Teil werden sollen. Was für beide Seiten sicherlich von Vorteil wäre, was aber im Moment vor allem in der Hand der EU ja das Druckmittel ist gegenüber der Türkei. Die EU hat heute nochmal klargemacht, das Ganze gibt es nur unter Bedingungen, Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit, Achtung der Menschenrechte und so weiter und so fort. Das sind Grundprinzipien, die müssen eingehalten werden. Naja, und wir wissen ja alle, wie die Situation in der Türkei aussieht. Richtig wissen wir es nicht, aber zumindest kriegen wir einen Eindruck davon. Und von daher ist es auch nicht sehr verwunderlich, dass es da heute keine Entscheidung gab und es auch noch gar nicht klar ist, ob man überhaupt verhandeln wird über engere wirtschaftliche Zusammenarbeit.
Dieser Punkt bleibt also noch unklar. Es gab noch ein zweites wichtiges Thema, nämlich die Visafreiheit für türkische Staatsbürger in der EU. Gibt es denn bei dem Thema Zugeständnisse?
Nee, da sieht es genauso aus, da geht gar nichts vorwärts. Das Thema wurde zwar besprochen, aber von Fortschritten war da gar nicht die Rede. Das hängt eben auch damit zusammen, dass es da eine ganz konkrete Liste gibt mit Punkten, die die Türkei erfüllen muss. Da kann die EU jetzt auch nicht einfach von abrücken von diesen Punkten, weil im Zweifel dann alle anderen, die eine Visa-Liberalisierung gemacht haben oder in solchen Verhandlungen sind, dann sagen, Moment mal, ihr könnt uns ja nicht benachteiligen oder die Türken bevorteilen. Also von daher, man hat immer noch diese 7 Punkte, die offen sind. Da geht es um die Terrorgesetze in der Türkei, was Gummiparagraphen sind, wo man im Grunde genommen jeden, der unliebsam ist, im Zweifel auch jemanden, der für die Welt schreibt oder der für Amnesty International arbeitet, einfach als Terroristen brandmarken kann. Und solange diese Gesetze nicht geändert werden, gibt es da auch keine Visafreiheit.
Gut, also das waren jetzt schon 2 Punkte, wo man sagen kann, da gab es jetzt noch keine Zugeständnisse, noch keine klaren Formulierungen. Also was steht denn da dann unterm Strich, wenn wir den mal ziehen? Unter die Gespräche von heute. Bewegt sich die Türkei oder bewegen sich eben die Türkei und Deutschland eher aufeinander zu oder doch voneinander weg?
Also ich glaube, man versucht zu verhindern, dass man sich weiter voneinander wegbewegt. Das war zumindest der Eindruck, den beide Seiten heute vermitteln wollten. Man hat ja eine ganz lange Liste aufgezählt, wo man sich einig sei. Sei es der Bereich Energie, Migration, Außenpolitik, da gab es viel Lob von beiden Seiten für das jeweilige Gegenüber, dass man da eben gemeinsame Interessen und Ziele habe. Was man halt versucht hat, von der Öffentlichkeit so ein bisschen auszuklammern, das sind eben die umstrittenen Themen. Und da geht es eben auch um diese Vorbeitrittszahlungen, da geht es eben auch um das Beitrittsverfahren. Letztendlich, ich glaube, man tritt auf der Stelle, aber vielleicht muss man darüber froh sein, dass man sich schon erstmal nicht weiter voneinander entfernt. Der türkische Außenminister hat heute zumindest Signale in Richtung Deutschland geschickt, dass er sagt, wir wollen versuchen, mit Deutschland besser zusammenzuarbeiten, diese Streitpunkte der vergangenen Tage auszuräumen. Das hat Erdogan dann aber gleich wieder kaputt gemacht, indem er gesagt hat, von Ankara aus, deutsche Agenten zerteilten sein Land. Also da sieht es im Moment, zumindest was Deutschland angeht, wieder nach neuer Eskalation aus.
Und eher auf Konfrontation geschaltet. Danke an dich, Thomas Otto, unser Korrespondent in Brüssel mit Ergebnissen zum Türkei-EU-Gipfel, der heute stattgefunden hat in Brüssel. Zentrale Frage, wie soll es eigentlich weitergehen in den Beziehungen zueinander?
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Honig in Tee machen. Entschuldigung, das kann ja wohl jeder. Schmiert euch doch den Honig einfach mal ins Gesicht oder in die Haare. So machen es nämlich Scarlett Johansson oder Ed Sheeran, angeblich, weil das so gesund ist und so gut und so wunderschön. Es darf allerdings nicht irgendein Honig sein, sondern es geht um eine ganz spezielle Sorte, nämlich Manuka-Honig. Der soll gut für und auch irgendwie gut gegen alles sein und der kostet richtig viel Kohle. Ein Glas so zwischen 40 und 80 Euro bei uns. Die Frage ist natürlich, wenn da Manuka draufsteht, ist denn da wohl auch wirklich Manuka-Honig drin? Woher soll man das wissen? Verena von Keitz aus unserer Redaktion, klär uns doch mal auf. Was ist das für ein Honig und warum ist er so teuer?
Der Manuka-Honig, der kommt von fern her, also aus Neuseeland, denn nur in Neuseeland gibt es Manuka-Bäume. Und von deren Blüten, da sammeln die Bienen Nektar und machen daraus dann den Manuka-Honig. Also der Honig hat schon mal einen ziemlich langen Transportweg zu uns. Und dann ist er einfach so angesagt, das ist ja bei vielen Produkten so, wenn die einmal den Stempel Superfood haben, dann gehen die ab wie Schmitz Katze und sind sofort ganz teuer.
Ist es denn beim Manuka-Honig gerechtfertigt? Also kann der wirklich was?
Der kann schon was. Also Manuka-Honig ist auf jeden Fall antibakteriell wirksam. Das ist auch in mehreren Studien untersucht worden, denn der Manuka-Baum, woher ja sozusagen die Grundsubstanz kommt, der enthält wiederum Stoffe, die Bakterien, Pilze und Viren abtöten können. Und die finden sich dann auch im Honig wieder.
Das ist dann eine Art natürliche Medizin.
Ja, kann man so sehen. Also man weiß auch, dass die Maori, die neuseeländischen Ureinwohner, die Blätter auf Wunden gelegt haben oder sie zerrieben haben und dann den Geruch dieser ätherischen Öle eingeatmet haben, zum Beispiel, um damit Husten zu lindern. Das ist ja schon mal ein Hinweis, dass es vielleicht funktioniert hat. Es gibt auch in der aktuellen Medizin ein paar Ansätze, diese Eigenschaften zu nutzen. Also zum Beispiel, um Bakterien, die resistent sind, gegen Antibiotika zu bekämpfen. Da gibt es gerade Untersuchungen. Oder auch, um Wunden zu behandeln.
Und wegen dieser Eigenschaften denken jetzt viele, ah, das ist gut für meine Gesundheit, dann nehme ich da mal jeden Tag einen Löffel von.
Ja, so ungefähr. Und sie sind bereit, sehr viel Geld dafür zu bezahlen. Also die Nachfrage steigt immer weiter, aber man muss auch sehen, da gibt es mehrere Artikel auch gerade aus der britischen Medienlandschaft. Also so viel Manuka-Honig wird gar nicht produziert, wie verbraucht wird. Und da gibt es eben den Verdacht, natürlich, dass ein Großteil von dem, was als Manuka-Honig verkauft wird, gar keiner isst. Es ist nämlich dann eher, ja, man muss es so sagen, fake. Das wollen aber die neuseeländischen Honigproduzenten, die ja sozusagen mit dem Manuka-Honig irgendwie auch viel Werbung machen und viel Geld verdienen können, da wollen die gegensteuern. Und deswegen gibt es schon seit längerem den Versuch von diesen neuseeländischen Honigproduzenten, einen Test zu entwickeln, der die Echtheit von Manuka-Honig nachweist.
Und wie soll der funktionieren?
Also da geht es dann darum, dass bestimmte Mengen bestimmter Substanzen in einer bestimmten Konzentration im Honig enthalten sein müssen. Mitbeteiligt an diesem Test, den zu entwickeln, ist auch das neuseeländische Land- und Forstwirtschaftsministerium. Das will jetzt in Kürze festlegen, wie viel denn da jetzt nun im Manuka-Honig drin sein sollen und was dann da draufstehen soll, wenn man den Honig exportiert. Das weiß man aber noch nicht so genau, wann das jetzt sein wird. Es gibt aber auch jetzt schon Manuka-Honig, auf dem steht sowas wie MGO 400 oder UMF. Das bezieht sich dann auf einen Stoff, der im Manuka-Honig drin ist, Methylglyoxal. Der hat diese antimikrobielle Wirkung und Lebensmittelforscher der TU Dresden haben das rausgefunden. Und die sagen, sie haben viele Sorten untersucht von Manuka-Honig und wenn auf dem Etikett diese Angabe steht zu MGO, dann ist es sehr wahrscheinlich Manuka-Honig aus Neuseeland, im Gegensatz zu vielen anderen Produkten.
Okay, also ich meine, das klingt wirklich, dieser Honig klingt einfach gut. Der kann viele tolle Sachen, das ist prima, aber jetzt mal im Ernst. Also was bringt mir das, wenn ich diesen Honig kaufe für sehr viel Geld? Ist er wirklich gesünder als anderer Honig?
Wahrscheinlich eher nicht. Also viele der angeblichen Heilwirkungen, ne, die im Netz so großartig genannt werden,
angepriesen werden,
sind nicht belegt. Das sagt auch die kritische Verbraucherzeitschrift Gute Pillen, Schlechte Pillen. Zum Beispiel, dass Manuka-Honig gegen Magen, Darm und sonstige Beschwerden hilft, das ist nicht nachgewiesen. Und grundsätzlich muss man einfach sagen, ist natürlich diese Vorstellung auch ziemlich schräg, irgendwas regelmäßig einzunehmen oder auf die Haut zu schmieren oder in die Haare, was eine antibiotische Wirkung hat, um meine Gesundheit zu fördern, ohne dass ich irgendwelche Probleme habe. Also ich nehme ja auch nicht prophylaktisch Antibiotika, um meine Gesundheit zu stärken, sondern nur dann, wenn ich eine konkrete Infektion habe. Insofern finde ich, kann man auch sagen, esst einfach den normalen Honig aus der Region.
Also woran ihr erkennen könnt, ob in einem Manuka-Honigglas auch wirklich Manuka-Honig drin ist, das hat uns Verena von Keitz gerade erklärt, auch ob sich das überhaupt lohnt, den zu kaufen. Vielen Dank dafür und später könnt ihr auch nochmal deutschlandfunknova.de checken. Da werden wir den Honig auch nochmal in all seiner Schönheit und in all seinem Glanz vorstellen.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Was wäre eigentlich, wenn wir keine Autolobby, sondern eine Fahrradlobby hätten? Dann wären, glaube ich, viele Dinge anders oder erst gar nicht passiert. Nach Dieselgate und manipulierten Abgaswerten jetzt offenbar auch noch eine Art Kartell, in dem sich deutsche Autofirmen abgesprochen haben über technische Details und Preise. Und wir haben uns gefragt, was machen wir denn jetzt? Also klar, wir können ja irgendwie nicht alle Fahrrad fahren, ne? Kann man auch nicht jedem zumuten. Aber eine Alternative zum Benziner oder zum Diesel gäbe es ja, das E-Auto. Nur damit fahren immer noch zu wenige. Und woran das liegt, darüber habe ich gesprochen mit Mobilitätsforscher Andreas Klein vom Wissenschaftszentrum Berlin. Und er sagt, einer der Gründe, warum E-Autos immer noch ein Nischenprodukt sind, es gibt einfach viel zu wenig Aufladestationen.
Na, es ist noch nicht sonderlich groß. Und vor allen Dingen muss man unterscheiden von den Ladepunkten, die genannt werden, die sozusagen öffentlich zugänglich sind und die davon noch funktionieren. Denn wir haben mal grob geschätzt, ja, so etwa ein Fünftel etwa der Ladepunkte, die wir zurzeit haben, funktionieren gar nicht mehr. Das heißt, die sind schon längst wieder außer Betrieb. Dann gibt es eine ganze Menge Ladepunkte, die gar nicht registriert sind, die aber dennoch verfügbar sind. Sinngemäß, die Antwort kann man im Moment gar nicht sagen. Wir wissen aktuell tatsächlich nicht, wie viele funktionierende Ladepunkte wir haben und mit welchem System die auch einheitlich zugänglich sind. Und dann haben wir das ganze Problem schon auf den Punkt gebracht. Es ist völlig intransparent und daher auch nicht wirklich attraktiv.
Das klingt ein bisschen unbefriedigend doch eigentlich für alle Menschen, die ein E-Auto schon haben. So viele sind es ja nicht in Deutschland.
Ja, aber man muss da wiederum sagen, wir zäumen das Pferd von hinten auf. Wir müssen erstmal die Möglichkeiten verbessern, dass Menschen überhaupt elektrische Fahrzeuge kaufen, leasen oder mieten können. Die sind im Moment viel zu teuer. Da haben die Autohersteller überhaupt keinen Willen gehabt, diese breit in den Markt einzuführen. Wir haben auch keine Vorteile für elektrische Autos. Sie können quasi nicht wirklich mit einem Elektroauto punkten, da wo sie mit einem Verbrenner noch nicht weiterkommen. Und wenn das wäre, dann finden sich auch Elektrotankstellen. Wo ein Wille ist, ein Weg. Fragen Sie mal Tesla-Kunden, die haben überhaupt kein Problem, ihre Ladeinfrastruktur zu finden. Die sind glücklich, die schaffen das. Das heißt also, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und da sind wir in Deutschland aber noch nicht wirklich gut unterwegs.
Gut, wie kann man dann die Pläne beurteilen, dass es bis 2020 an europäischen Fernstraßen tausende E-Tankstellen geben soll? So lauten die Pläne. Wie realistisch ist das?
Pläne sind gut und die Pläne, die wir jetzt kennen, sind auch ganz gut, aber ist es auch ein Wille da, ne? Diese Sachen auch auf den Weg zu bringen? Und vielleicht haben wir nach den aktuellen Entwicklungen der deutschen Autoindustrie endlich mal den Mut zu sagen, der Verbrenner gehört wirklich in die Mottenkiste der Geschichte. Der hat lange seine Schuldigkeit getan, gar keine Frage, aber wir müssen eben, und das wäre die entscheidende Situation, dass die deutsche Bundesregierung sagt, 2030 werden keine Fahrzeuge mehr in Deutschland zugelassen, die Verbrennerantriebe haben. Da zählt auch der Ottomotor dazu. Nicht nur der Diesel, ist ein schwieriges Kapitel, auch der Ottomotor.
So. Also das ist so der klassische Benziner dann?
Ja, genau, ne? Der Benziner, der muss 2030, darf es keine Neuzulassung mehr geben. Es gibt ja noch alte Fahrzeuge. Da können die Leute sich darauf einstellen. Da wissen die Leute, da muss ich mir jetzt also nicht langfristig binden. Da können die Flottennutzer jetzt schon ihre Kaufentscheidung dementsprechend anpassen. Und dann weiß die deutsche Autoindustrie, dass sie jetzt das, was sie ja in den Schubladen hat, das, was sie ja schon da hat, tatsächlich jetzt aus der Schublade raus in die Verkaufsräume reinbringen muss. Dieses Signal braucht die Autoindustrie, das muss von der Politik kommen. Und wenn das kommt, dann kommen Autos, dann kommt Infrastruktur, dann kommt alles von selbst.
Sie klingen bei dem Thema auch ein bisschen emotional. Ist das was Sie tatsächlich auch so ein bisschen aufregt?
Ja, das ist ein permanenter Skandal, den wir gerade erleben. Wir sind schon seit 5-6 Jahren in der nationalen Plattform Elektromobilität unterwegs. Wir wissen, dass die Technologie da ist. Wir wissen, dass die Menschen auch bereit sind, diese Technologie auch zu nutzen. Wir haben eine wirkliche unheilige Allianz zwischen Staat und Autoindustrie, das offensichtlich nicht zu wollen. Und das kann einen schon aufregen. Und wenn jetzt peu à peu erstens rauskommt, dass die Werte, die die Verbrenner ausstoßen, deutlich höher sind als tatsächlich angegeben, vielleicht sogar mit manipulativer Abgasreinigungstechnik noch, man weiß es noch nicht so genau. Und wenn jetzt noch rauskommt, dass da gegenüber auch Absprachen geherrscht haben gegen die Interessen der Verbraucher, gegen die Interessen der Umwelt, dann kann man auf jeden Fall auf eins nicht mehr setzen, auf die freiwillige Selbstkontrolle der Autoindustrie. Das ist moralisch jetzt sozusagen verschlissen. Das heißt, wir brauchen tatsächlich eine starke, knallharte, eindeutige Regulierung.
Der Verbrenner gehört wirklich in die Mottenkiste der Geschichte. Das sagt Andreas Knie, Mobilitätsforscher vom Wissenschaftszentrum Berlin. Und dass E-Autos sich nicht durchsetzen, das wundert ihn nicht. Sind immer noch viel zu teuer.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wer sich im Verkehr nicht an Regeln hält, also zu schnell ist oder bei Rot über eine Ampel fährt, ne, und wer dabei erwischt wird, der hat dann einfach mal Pech und er bekommt dafür ein paar Punkte in Flensburg. Die Verkehrssünderdatei, ich liebe diesen Namen, vom Kraftfahrtbundesamt in Flensburg wird heute 60 Jahre alt. Und Verena von Kaltz, wir haben uns natürlich schon den ganzen Tag gefragt, ist das wohl ein Grund zum Feiern?
Nun, der Sprecher des Kraftfahrtbundesamtes, Stefan Imm, hat dazu gesagt, wir feiern nie, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Das passt vielleicht zu dieser strengen, etwas ja, staubigen Behörde, vor der alle Autofahrer zittern. Andererseits nennt er aber auch das Punktesystem eine großartige Erfindung. Also ein bisschen Stolz ist schon dabei.
Okay. Ich gönne es ihm zum 60-Jährigen. Gab es denn dieses Punktesystem von Anfang an?
Nicht in der Form, wie wir es heute kennen. Am Anfang kümmerte sich das Kraftfahrtbundesamt eigentlich nur um Leute, denen der Führerschein entzogen wurde, weil sie so schlimme Vergehen begangen hatten oder ihnen der Führerschein gar nicht erst erteilt wurde. Das wurde aber ab 1974 geändert. Der Hintergrund ist ein trauriger. In der Zeit hatten nämlich die Verkehrstoten einen Rekord erreicht. 21.000 Verkehrstote. Und deshalb wurden ab da im Verkehrszentralregister, so hieß es früher, und heute heißt es seit 2014 Fahreignungsregister, also Verkehrssünderdatei kann man sich besser merken. Ab da wurden eben auch Punkte für kleinere Verkehrsdelikte verteilt und gespeichert.
Und wie viele Leute sind da so gespeichert, punktemäßig?
Also Anfang 2017 waren da wohl doch schon 10 Millionen Deutsche mit Punkten in Flensburg gespeichert. Die meisten stört es wohl nicht, weil man ja auch nicht unbedingt Konsequenzen merkt, wenn man mal da Punkte hat und nicht regelmäßig das Tempolimit überschreitet, beziehungsweise wenn man dabei nicht erwischt wird.
Ab wann ist der Führerschein weg nochmal?
8 Punkte brauchst du. Sonja, machst du dir jetzt Gedanken?
Muss mich gar nicht so angucken, nee. Ich bin tatsächlich ein bisschen spießig in der Hinsicht. Ich habe wirklich noch nie einen Punkt gehabt.
Das ist noch nie ein Punkt?
Nee, aber jetzt wahrscheinlich, wo wir drüber reden, ich bin mit dem Auto hier heute Abend, passiert es dann wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich.
Ich hatte wirklich noch nie einen Punkt.
Das kann aber auch mit dem Fahrrad passieren.
Ja, ich habe davon gehört.
Ja, ich habe nämlich mal einen Punkt gehabt wegen Rot über die Ampel mit dem Fahrrad.
Mhm. Und dann sofort und dann angehalten.
Der Fahrradpolizist kam hinter mir her.
Ja.
Und es war auch schon 3 Sekunden lang und dann, der war ganz nett, aber trotzdem gab es dann einen Punkt.
Du bist nicht die Einzige, glaube ich. Ich habe auch noch den einen oder anderen im Bekannten- und Freundeskreis, dem dieses Schicksal widerfahren ist. Also solange es nicht 8 werden, braucht ihr euch alle noch keine Sorgen zu machen. Wir feiern nie. Das finde ich irgendwie bezeichnend, aber auch ein bisschen traurig. Schade, liebes Kraftfahrtbundesamt in Flensburg. Dabei wirst du doch heute 60 Jahre alt. Wir gratulieren.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Glück kann man kaufen, vorausgesetzt man schafft sich mit Geld freie Zeit. Forscher aus den USA und den Niederlanden haben über 6.000 Menschen in 4 Ländern befragt. Dabei stellte sich heraus, dass diejenigen, die ihr Geld für Haushaltshilfen, Lieferdienste oder Taxis ausgeben, etwas glücklicher sind als Menschen, die das nicht tun. Und das unabhängig davon, wie viel Geld sie haben oder wie hoch ihr Einkommen ist. In einem Experiment haben die Forscher Probanden außerdem in 2 Wochen jeweils knapp 35 Euro gegeben. In der ersten Woche sollten sie sich dafür etwas Materielles kaufen, also zum Beispiel was Neues zum Anziehen. In der zweiten Woche sollten sie das Geld für etwas ausgeben, das ihnen hilft, Zeit zu sparen. Das Ergebnis? Die Teilnehmer waren nach der Zeitersparnis glücklicher als nach dem Kauf der Gegenstände. Es schützt vor AIDS, aber es ist kein Kondom. Was ist es? Eine Antwort: der Dapivirin-Ring. Den haben Forscher auf der internationalen AIDS-Konferenz in Paris vorgestellt. Es handelt sich um einen Silikonring, der in die Vagina eingeführt wird. Er enthält den Wirkstoff Dapivirin und gibt ihn langsam an die Schleimhäute ab. Nach einem Monat muss er ausgetauscht werden. Dapivirin kann die Übertragung des HIV-Virus verhindern. Der Ring hat mittlerweile eine letzte wichtige Studie in den USA durchlaufen. Die hat gezeigt, dass er nicht nur für erwachsene Frauen, sondern auch für Teenager-Mädchen unbedenklich ist. Die Entwickler hoffen, dass sie jetzt schnell eine Zulassung sowohl in den USA als auch in vielen afrikanischen Ländern bekommen. Außerdem haben sie schon Pläne für neue Produkte. Zum Beispiel testen sie gerade einen Ring, der nicht nur einen, sondern 3 Monate halten soll. Und sie wollen den Ring mit einem Diaphragma kombinieren. Dann könnte er nicht nur vor AIDS schützen, sondern auch Schwangerschaften verhindern. Wer zu viel Alkohol getrunken hat, kriegt einen Filmriss. Wer aber nach dem Lernen nur ein bisschen Alkohol trinkt, könnte dagegen sein Erinnerungsvermögen boosten. Das hat eine Studie unter Laborbedingungen schon einmal festgestellt. Forscher der Universität Essex wollten jetzt wissen, ob das auch funktioniert, wenn die Leute zu Hause sind. Sie haben ihren knapp 90 Probanden die Aufgabe gegeben, bestimmte Wörter zu lernen. Die eine Hälfte sollte danach keinen Alkohol trinken, die Mitglieder der anderen Gruppe durften danach so viel trinken, wie sie wollten. Im Schnitt waren das rund 4 große Bier. Am nächsten Tag wurde die Aufgabe dann noch einmal gemacht. Das Ergebnis? Diejenigen, die etwas getrunken hatten, konnten sich am nächsten Tag besser an die neu gelernten Wörter erinnern als diejenigen, die nichts getrunken hatten. Und der Effekt war umso größer, je mehr Alkohol sie zu sich genommen hatten. Woran genau das liegt, konnten die Forscher noch nicht festmachen. Sie haben aber eine Vermutung: Alkohol verhindert, dass man während des Trinkens neue Informationen lernt. Deshalb hat das Gehirn mehr Ressourcen, Informationen, die man vorher gelernt hat, im Langzeitgedächtnis abzuspeichern.
Deutschlandfunk Nova.
Justin hat die Schnauze voll und zwar so richtig. Der ist ja eigentlich gerade auf Welttour. Er hätte noch 15 Konzerte spielen sollen, aber Justin braucht eine Pause. Der ist einfach alle, der ist einfach leer. Der kann nicht mehr, der will gerade nicht mehr und er braucht nicht nur eine Pause, er macht eben auch eine. Viele Fans verstehen das, andere sind total sauer, sagen: Justin, du Arschi, was fällt dir eigentlich ein? Eine Auszeit vom Job. Egal, ob man jetzt Superstar ist oder nicht, ist doch eigentlich eine geile Idee. Also so eine überlange Pause, warum machen das eigentlich nicht so wenige? So Sabbatjahr sagt man ja auch. Also das ist jetzt nicht übermäßig viel, was so Sabbatjahr-mäßig gemacht wird. Warum eigentlich? Unser Reporter Stefan Beuting hat sich gefragt, warum machen nicht eigentlich viel mehr Menschen den Biber?
Die Kunst des Ausruhens ist ein Teil der Kunst des Arbeitens. Spruch ist nicht von mir, sondern von John Steinbeck, amerikanischer Autor, selbst bienenfleißig, aber eben auch mit der Fähigkeit ausgestattet, das große Ganze zu sehen.
Ja, Auszeit.
So wie Sabbatical, so in der Richtung.
Ach so, das Sabbatjahr quasi. Ah, ja, ja, okay. Ja, das finde ich grundsätzlich eigentlich eine gute Idee.
Prima, dann wären wir ja schon zu dritt. Das sogenannte Arbeitszeitmodell für einen längeren Sonderurlaub finden viele total gut.
Es ist eigentlich eine sinnvolle Sache, dass man die Freiheit haben kann, mal was ganz anderes machen zu wollen. Das auch zu tun.
Ich könnte mir das sehr gut vorstellen, mal ein Jahr Pause zu machen, klar.
Man muss arbeiten, um zu leben, aber ich sage immer, ich lebe nicht, um zu arbeiten.
Es ist erwiesen, dass viele Menschen krank werden durch zu viel Arbeit, durch psychische Belastungen am Arbeitsplatz. Kostenpunkt fürs Gesundheitswesen: ca. 6,3 Milliarden Euro pro Jahr. Es ist erwiesen, dass wir von Zeit zu Zeit für andere Dinge im Leben Zeit brauchen, für ein Ehrenamt oder für uns selbst. Und Wissenschaftlern zufolge wünschen sich 50% der Menschen in Deutschland genau aus diesen Gründen so eine Auszeit, ein Sabbatical. Aber in freier Wildbahn kommt das so gut wie gar nicht vor. Warum zum Teufel?
Boah, das ist eine schwere Frage.
Absolut. Und zum Glück gibt es Wissenschaftler, die solche Fragen ernst nehmen und Studien dazu anfertigen. Und wiederum Auftraggeber, die diese Studien bestellen. Eine von denen ist Barbara Fried von der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Die Studie sollte der Frage nachgehen, was es eigentlich bedürfte, um in Deutschland einen gesetzlichen Anspruch auf eine staatlich finanzierte Auszeit zu verankern. Also die Möglichkeit für alle Beschäftigten, einmal im Verlauf des Erwerbslebens zum Beispiel 6- oder 12-monatige Auszeit zu nehmen.
Damit ein Sabbatical zustande kommt, müssen drei Ebenen betrachtet werden: Arbeitnehmer, Arbeitgeber und der Staat. Der Arbeitnehmer, der muss Zeit ansparen und auch finanzielle Einbußen mittragen. Derzeit klappt das leider nur für einen kleinen Teil der Arbeitnehmer.
Also eigentlich ist es so, dass es vor allen Dingen Lehrerinnen und Lehrer betrifft. Es betrifft Leute an Hochschulen und ansonsten Menschen, die im öffentlichen Dienst beschäftigt sind.
Für viele andere aber, die nicht in diesen Bereichen arbeiten, die keine unbefristeten Verträge haben, für die müsste es eine staatliche Form geben. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales sieht selbst im Sabbatical eine, Zitat, wichtige Rolle für den langfristigen Erhalt der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsfähigkeit. Aber Unterstützung als solche gibt es leider keine.
Na, die Idee eben der Studie war auch zu überlegen, wie wäre es, wenn es eben einen rechtlichen Anspruch auf sowas gäbe.
Wie bei der Elternzeit. Da ist es natürlich zweckgebunden.
Aber man könnte sich ja eben auch vorstellen, es gibt einen gesetzlichen Anspruch, eine Auszeit zu nehmen, die nicht zweckgebunden ist, bei der man selber entscheiden kann, was man in dieser Zeit macht.
Die Studienautoren haben sich in anderen Ländern umgesehen, die Erfahrungen in Sachen Sabbatical gemacht haben. Best Practice bei unseren europäischen Nachbarn.
In Dänemark, Schweden, Belgien gibt es beispielsweise Erfahrungen damit, dass auf die Stellen, die durch Sabbaticals frei werden, Leute rutschen, die arbeitslos sind. Das dann außerdem noch mit Qualifizierungs-, Weiterbildungsmaßnahmen verknüpft sein kann und dass dann aber die Kosten vom Arbeitsamt sozusagen übernommen werden.
Der Studie nach wurden in den Ländern damit durchweg gute Erfahrungen gemacht. In Dänemark konnte durch ein Modellprojekt die Arbeitslosigkeit um 2% gesenkt werden. Kosten für arbeitsbedingte Krankheiten gingen zurück und die Zufriedenheit war groß. Die Rechnung ging auf.
Und die Studie hat zum Beispiel gezeigt, dass 20% der Beschäftigten, die ein Sabbatical genommen haben, danach nur noch in Vollzeit weiterarbeiten wollen. Also es ist offensichtlich auch ein individueller Einstieg in insgesamt eine Arbeitszeitreduktion und ein Nachdenken darüber, welchen Stellenwert eigentlich Erwerbsarbeit im Leben hat.
Flexible Teilzeitmodelle und Lebensarbeitszeitkonten auf Arbeitgeberseite sind sinnvoll. Wenn die Sabbaticals sich aber wirklich durchsetzen sollen, dann ist der Staat gefragt. Wenn sich alle einig sind, dass so eine Pause uns allen gut täte, dann könnten wir uns das als Gesellschaft ja mal gönnen, oder?
Es geht ja im Prinzip darum, dass man gar nicht mehr so viel Arbeit hat in Zukunft und einfach immer mehr Menschen. Und
es kann, denke ich mal, eigentlich nur positiv wirken.
Glaubst du, wirst du mal so eins machen in deinem Berufsleben?
Ich hoffe schon, mindestens eins, ja doch.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Holzen, Faulen, Blutgrätsche, das volle Programm. Die Frauen sind bei der Fußball-Europameisterschaft in den Niederlanden wirklich leidenschaftlich dabei. Und es gilt natürlich wie immer beim Fußball, das Runde muss ins Eckige. Tore schießen, muss man allerdings sagen, war bisher so ein bisschen Mangelware bei der deutschen Mannschaft. Insgesamt haben die erst 2-mal getroffen in der Vorrunde. Heute Abend dann das Spiel Deutschland gegen Russland. Die Trainerin Steffi Jones hat schon gesagt, sie will nicht, dass die Mannschaft nur ein Tor schießt. Ihr wäre eigentlich am liebsten 2 oder 3. Dann gucken wir einfach mal, wie die Chancen stehen gegen Russland. Und wir gucken zusammen drauf mit Philipp Weißkirch. Der ist nämlich im Stadion in Utrecht. Philipp, also nur 2 Tore. Aus den beiden vorherigen Spielen ist ein bisschen mager. Wie will das DFB-Team denn jetzt die Torquote nach oben schrauben?
Mit einer überzeugenden Leistung, das haben alle im Vorfeld gesagt. Es soll einfach nicht nur gewonnen werden, sondern man will jetzt hier demonstrieren, dass man eben der Rekord-Europameister ist. Das Ganze hier in Utrecht heute Abend. Und man hat hart im Training dran gearbeitet. Das ist zumindest die Theorie. Das hat man im Vorfeld erzählt. Jetzt sind wir wirklich gespannt. Aktuell noch von der Mauernkulisse hier in Utrecht, ob das auch wirklich klappt. Wenn es nach der Statistik geht, dann haben die Deutschen auf jeden Fall sehr, sehr gute Siegchancen. 19 Spiele gab es zwischen Deutschland und Russland. Pflichtspiele wohlgemerkt, 17 gegen gewonnen. Und wo wir eben bei den Toren waren, 67-8 Tore. Das ist eine deutliche Sprache. Und wenn man ehrlich ist, Deutschland ist der stärkere Kandidat auf jeden Fall. Russland ist der Underdog in dieser Gruppe. Das müsste reichen, um Tore zu schießen. Aber es kann auch dramatisch kommen. Es kann auch 0-0 ausgehen, würde nichts machen. Deutschland wäre trotzdem im Viertelfinale.
Okay, es wär auf jeden Fall Viertelfinale, das heißt, es ist egal, ob man in der Gruppe Erster ist oder Zweiter. Und vor allen Dingen, was ist mit den Gegnerinnen? Sind die überall gleich stark dann?
Ja, also zu den Gruppenplatzierungen, so ganz egal ist es am Ende vielleicht nicht, weil Deutschland würde als Gruppenzweiter auf die Niederlande treffen im Viertelfinale. Das könnte schön kribbelig werden auf jeden Fall. Als Gruppenerster würde man gegen Dänemark spielen. Vielleicht die etwas leichtere Option, aber Steffi Jones, die Bundestrainerin, hat auch gesagt, wir machen uns da gar nicht so viele Gedanken. Und dann vielleicht noch ein Wort zu den Russinnen. Die können so ein bisschen unberechenbar schon sein. Ich will jetzt nicht schlecht reden, aber ich sag mal, was die wirklich auszeichnen könnte heute Abend, ist die Unberechenbarkeit. Denn die haben ja ihr erstes Spiel gegen Italien schon überraschend gewonnen. Und dann kommt eben die Motivation dazu. Denn wenn Russland gewinnt heute Abend, dann haben die auch noch richtig gute Chancen, in die nächste Runde zu kommen. Das wäre das erste Mal, dass die während einer EM in die K.O.-Phase kommen. Also das kann so eine Dynamik heute Abend auf den Platz geben, wo die deutsche Mannschaft möglicherweise Probleme bekommen könnte. Aber ganz klar, der Favorit ist heute Abend Deutschland.
Gut, Philipp, vielen Dank an dich für deine Eindrücke aus dem Stadion in Utrecht. Deutsch spielt heute Abend die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft gegen die russische bei der Fußball-Europameisterschaft in den Niederlanden.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Ach Leute, man muss sich ja manchmal echt wundern, was Menschen machen, ne? Eine Frau in München zum Beispiel, die hat nämlich ihren Balkon und ein Zimmer ihrer Wohnung abgefackelt, weil sie, Achtung, ein Wespennest auf ihrem Balkon weghaben wollte. Verena von Keitz, du hast dir das nochmal genauer angesehen für uns. Man kann jetzt schon mal sagen, das war nicht so eine richtig gute Idee mit dem Wespennest und dem Feuer.
Überhaupt gar keine gute Idee. Das sage ich jetzt nicht nur als ausgewiesene Freundin von Wespen. Die Frau hat mit dieser Aktion das Wespennest verbrennen wollen und dann mal gleich einen Schaden von 50.000 Euro verursacht, wie die dpa meldet, weil eben erstmal die Möbel auf dem Balkon Feuer gefangen haben, sich der Brand dann ausgebreitet hat in ein Zimmer ihrer Wohnung. Person auch noch auf dem Balkon, der oben drüber war, übergegriffen hat. Zum Glück hat sie schnell reagiert, irgendwie Türen zugemacht, kam selbst nicht zu Schaden, hat die Feuerwehr angerufen. Es kam auch niemand anders zu Schaden, außer, muss man sagen, den Wespen.
Also das Nest ist jetzt weg, oder was?
Also die Feuerwehr hat nichts mehr gesehen, was irgendwie auf ein Wespennest hindeutet. Aber sie hat dann nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass man Wespennester sowieso grundsätzlich nicht zerstören darf. Denn wenn man ein Wespennest bei sich findet und damit nicht klarkommt, dann muss man eine Fachfirma beauftragen, das eventuell zu entfernen oder umzusiedeln. Man kann auch im Notfall bei der Feuerwehr anrufen, denn Wespen stehen unter Naturschutz, außer die zwei Arten, die im Sommer immer so zu der Kaffeetafel kommen und uns nerven. Und wenn man eben Wespennest hat, dann muss man erstmal klären, ob das nicht vielleicht eine Art ist, die unter Naturschutz steht.
Wir merken uns an diesem Dienstagabend wichtige Erkenntnis: Finger weg von Wespennestern und schon gar nicht anzünden und so versuchen, das Wespennest irgendwie aus der Welt zu schaffen. Fragt lieber jemanden, der sich wirklich damit auskennt. Das war die Redaktionskonferenz für heute Abend. Verena und ich sagen vielen Dank und tschö. Ganz genau. Wir hören uns morgen wieder. Da sind wir auch wieder da für euch mit der Redaktionskonferenz. Dann ab 18.15 Uhr, wie immer. Wir wünschen einen schönen Abend. Ciao. Mein Name ist Sonja Meschkat.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.